Wie man unschwer hören konnte, die Dampflok. Und zwar wurde dieses Stück gespielt von Ashare, unser heutiger Studiogast. Hallo Ashare.
Hi, wie geht's?
Mir geht's gut und dir auch. Aufgeregt?
Nö.
Sehr schön, ich auch nicht. Ich hoffe es. Stell dich doch mal kurz vor, Ashare. Was machst du? Du bist ja so ein Multi-Instrumentalist. Was für Instrumente spielst du?
Naja, so ein Multi-Instrumentalist bin ich gar nicht. Ich spiele eigentlich hauptsächlich nur Schlaginstrumente, außer Didgeridoo. Und ja, da gibt es eine große Palette dann an Schlaginstrumenten. Mein Spezialgebiet, also abgesehen vom Ursprung Schlagzeuger, ist die Henpen. Das ist so mein bestes Stück, kann man sagen.
Fangen wir mal am Anfang an, chronologisch. Wie bist du denn generell zur Musik gekommen, generell dazu, Musik selber zu machen?
Ja, wo soll man da anfangen? Da gibt es viele Anfänge. Also der ursprünglichste Anfang, da war ich ein kleiner Kerle mit 4 Jahren. Da war ich irgendwo mit meinen Eltern in einer Kneipe und da hat eine Band gespielt. Und ich bin den ganzen Abend vor dieser Band gehockt, auf meinem Stühlchen und habe diesem Schlagzeuger von dieser Band zugeguckt. Und da wusste ich schon, das will ich irgendwann auch mal. Das war eigentlich so der früheste Anfang, der bei mir den Ausschlag gegeben hat, Musik zu machen.
Das heißt, wie ich das so jetzt dieser Geschichte entnehme, war das erste Instrument, was du gelernt hast, dann auch Schlagzeug?
Ja, nicht ganz. Ich habe zuerst in einem Spielmannszug angefangen, Trommel zu spielen, also so mit Marschmusik. Und da bin ich aber schon ein Jahr später dann schon auf Schlagzeug parallel dazugegangen und habe beides parallel gelernt.
Und wie hast du das gelernt? So autodidaktisch, hast du dir das selber beigebracht oder hast du auch richtig Unterricht gehabt?
Nein, ich hatte viel Unterricht. Ich hatte ein ganzes Grundstudium gemacht. Das hat einige Jahre gedauert und dann später dann habe ich dann für mich allein weitergemacht. Und zwar habe ich später dann alle berühmten Schlagzeuger studiert. Also ich habe mir dann ihre Stücke angehört, Musikstücke, habe dann die ganzen Noten rausgeschrieben und habe das dann Schlag für Schlag und alles genauso nachgespielt. Und das war eigentlich die beste Schule, sag ich mal, wo ich bekommen habe. Das andere war alles Theorie und Technik, während das war irre. Also das hat unheimlich viel gebracht, das System, mich an den Großen zu orientieren.
Gibt es da so einen Schlagzeuger, der dich und deinen Stil auch geprägt hat?
Ja, den gibt es. Der ist leider schon tot. Das war Erik Carr. Das war der zweite Schlagzeuger von Kiss. Und für mich heute einer der tollsten Schlagzeuger, wo es je gab. Vor allem, es war kein so ein studierter Schlagzeuger. Die spielen alle so ziemlich dasselbe. Und der war einfach ein wildes Tier und das hat mir halt gefallen.
Der Erika von KISS,
ja.
Einer der größten.
Für mich. Andere finden ihn vielleicht scheiße, aber
gut.
Für mich war es der größte.
Ich würde sagen, bevor wir weiterreden, wie es da so in deiner musikalischen Entwicklung, wie sich die fortsetzte, hören wir noch einen kurzen Song. Das sind immer sehr kurze Songs hier mit Didgeridoo und der heißt Digi Ligi. Das war Digi Ligi, entstanden live in der Wüstenwelle in den internen Aufnahmestudios. Und wir haben immer noch den Ajare, der dieses Werk fabriziert hat, hier bei uns sitzen und haben erfahren, dass er zu Anfang mit dem Schlagzeug angefangen hat und die großen Drummer der Welt studiert hat. So als du nun dein gewisses Repertoire drauf gehabt hast, wie ging es dann weiter? Kamen dann die ersten Auftritte solo oder kam da was mit der Band? Wie ging es da weiter?
Nö, ich war halt jahrelang Schlagzeuger in alle möglichen Bands, also richtige Rockbands, wo eigene Sachen gemacht haben und später dann viel Coverzeugs da und dann wieder so Rockbands. Und irgendwann habe ich dann, weil da gab es immer ziemlich viel Ärger in den Bands, habe ich dann das ganze Schlagzeugspielen erstmal sein lassen und habe dann erstmal gar nichts mehr gemacht. Und später dann habe ich mit dem Didgeridoo dann angefangen.
Didgeridoo. Und das ist ja schon nicht der nächste Weg vom Schlagzeug zum Didgeridoo. Wie bist du jetzt darauf gekommen, wo du eigentlich ein passionierter Schlagzeuger warst, der oder immer noch bist, der das sehr akribisch betrieben hat, auf einmal mit dem Didgeridoo anzufangen?
Das ist eine gute Frage. Ich habe eigentlich selber keine Ahnung. Irgendwie hat sich das so ergeben. Ein Workshop mit Didgeridoo habe ich gelesen und mich dazu angemeldet. Ja, und dann habe ich den gemacht und ich habe das gleich relativ super geblickt. Also ich sage immer, irgendwie wurde es mir von Gott geschenkt. Da gibt es ja die Zirkularatmung und alles. Das musste ich nie proben. Das habe ich alles gleich gekonnt. Und ja, so bin ich dann am Didgeridoo hängen geblieben. Nur ich finde also Didgeridoo so über den Sender, das ist alles ganz nett, aber Didgeridoo ist irgendwie ein Live-Instrument. Das muss man live erleben, da hat es eine ganz andere Magic wie so über den Sender. Also das ist für mich eigentlich immer live, das muss man live spielen.
Und dann bist du eigentlich zu Anfang solo aufgetreten mit Didgeridoo und dann schon auch ein Schlaginstrument immer dabei oder nur das Didgeridoo verwenden?
Ja, also je nach Stück. Also spiele auch Didgeridoo und Djembe gleichzeitig. Das ist also für mich jetzt kein Problem. Das ist relativ cool.
Und dann bist du durch die Clubs getingelt?
Clubs, Straßen, also Clubs weniger, eigentlich mehr Straßenmusik so.
Das Didgeridoo an sich ist ja jetzt, für mich klingt es sehr repetitiv oder sehr eintönig, sagt man jetzt vielleicht besser nicht, aber es ist ja doch irgendwie, hat das was für dich auch was Meditatives?
Ja, sehr. Da muss man noch dazu sagen, ich war mal, daher ruht auch mein Name, Ashari, 8 Jahre in der ESO-Szene versunken, sage ich mal. Und damit kam ich mit den ganzen Meditationen und dem ganzen Zeug zusammen und daher kommt eigentlich das, da habe ich auch viel Didgeridoo gespielt in der Szene. Vielleicht bin ich auch über die Szene zum Didgeridoo-Spielen gekommen, ich weiß es wirklich nicht mehr, aber daher das Meditative von dem Instrument.
Gut, und nach dem Didgeridoo bist du dann zur Handpan gekommen?
Ja, irgendwann habe ich die Handpan dann entdeckt und da, das habe ich gesehen, gehört und da wusste ich, das ist mein Instrument und ja, das begeistert mich bis heute.
Dann würde ich sagen, dass bevor wir jetzt hier live was von dir auf der Handpan dargeboten bekommen, du so ein bisschen was zur Geschichte, zur Entstehung und an sich zur Handpan sagen könntest.
Handpan, ja, Henben ist eigentlich eine Weiterentwicklung der Steel Drum. Ich weiß nicht, ob es den Zuschauern was sagt. Steel Drum, das sind die eingebeulten Ölfässer, was man nach dem Zweiten Weltkrieg da in Trinidad, haben das die Ureinwohner da entdeckt, da aus den ollen Ami-Fässer, wo die ihren Müll abliegen lassen, da kann man ja was draus machen. Und dann haben die da entdeckt, dass man daraus klingende Instrumente bauen kann, wenn man die richtig hämmert und Ding. Und das kennt ja, glaube ich, jeder, diese Ölfässer, Steel Drums. Und die Handpan ist im Endeffekt nur eine Weiterentwicklung von dieser Steel Drum. Man muss sich das so vorstellen, Steel Drum auf den Kopf gesetzt. Jetzt ist das kein, wie sagt man, keine Innenwölbung,
genau, eine Außenwölbung,
sondern eine Außenwölbung wie eine Kuppel. Und da wurde dann noch ein Resonanzraum darunter gesetzt und das ergibt den genialen Klang von so einer Steel Drum. Also es ist im Endeffekt so in den 1945er entstanden aus dem Ami-Kriegsmüll, was die hinterlassen haben. Man sieht also, die Geschädigten können aus ihrem Schrott immer noch was Positives zaubern.
Gut, dann wissen wir jetzt über die Handpan Bescheid. Und du spielst uns jetzt live was im Studio vor. Sag noch kurz, wie der Song heißt, den du uns
präsentierst. Also ich spiele jetzt einen Song, der heißt Eden. Und das ist ein Song aus der neuesten Generation von mir.
Ja, danke. Erste Live-Performance von der Handpan. Ein ganz eigener, typischer Klang. So ein Schlaginstrument, was ja normalerweise keine Melodielinie spielt, aber hier hat man eben die Möglichkeit auch verschiedene Tonhöhen zu spielen. Das ist das Interessante, denke ich mal.
Ja, ja, gut, das basiert auf pentatonischen Tonleitern und Pentatonik ist nicht wie bei unserer Musik mit 7 Grundtöne, es hat nur 5 und da kann man durchaus tolle Sachen mitmachen.
Okay, dann wollen wir mal ein bisschen den Lebenslauf weiter beackern. Also das Schlagzeug, der Stitcheridoo, die Handpan und dann kamen die Bands und wie geht's dann weiter?
Wie es denn weitergeht? Ja, seitdem tingle ich halt so durch die Gegend. Also ich spiele heute wieder in einer Band. Eine Punk-Rock-Folk-Band, weiß keiner recht, was das eigentlich sein soll, aber auch nur, weil die mich dazu überredet haben. Ich, mir hätte mein Didgeridoo und mein Handpan und das Zeug für mich gereicht, weiterzumachen, aber ja, wenn man dann mal wieder sich ein Schlagzeug setzt und wieder loslegt, dann weiß man einfach, irgendwie, also so ging es mir, wo man hingehört und es ist einfach ein Teil von einem und man kann es doch einfach dann doch nicht weiter unterdrücken. Und so habe ich dann auch wieder angefangen, Schlagzeug zu spielen.
Ja, und ich denke mal, dass die Band sich da auch freut, dass du dann da mitspielst, ne?
Ja, ich denke mal, die waren ganz froh, weil die hatten so einen Spezialdrummer, eigentlich einen Gitarrist, der auf irgendeinem Elektropad rumgeklopft hat, mehr recht wie schlecht, also das war nicht so der Burner, sage ich mal.
Okay, jetzt haben wir den historischen Abriss weitgehend hinter uns und dann gibt's jetzt noch wieder ein bisschen Musik vom Band, wieder live aus den Wüste-Welle-Studios und der Song heißt kurz und knapp ist er auch Monika.
I'm gonna go to the
das Mikro war nicht oben, aber wir schlafen ja auch manchmal, so ist das. Die Monika und weiter geht's mit dem Ajare. Jetzt ein bisschen was zum Songwriting, was mich interessieren würde. Wie schreibst du deine Lieder? Ist das auch abhängig von dem Instrument, wofür du die Lieder schreibst, oder ist das für alle Instrumente gleich?
Nee, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es einfach Eingabe, ich habe eine Idee, dann setze ich die um irgendwie. Manchmal ist es Inspiration, wenn ich irgendwo einen Song im Radio höre, dann denke ich, ey, daraus könnte ich was machen, Handpan-mäßig oder so. Dann mache ich so. Das ist ganz. Manchmal kommt es zum Beispiel eine schöne Anekdote, wo ich die Handpan, mein erste Handpan bekommen habe, bin ich erst mal 14 Tage im stillen Kämmerchen verschwunden. Und als ich dann wieder rauskam, hatte ich 12 Handpan-Stücke. Das ist meine erste Generation von Handpan-Stücke. Ja, da spiele ich dann nachher gleich eins, das heißt Indian Tabla. Und ja, es war so ein richtig kreatives 2 Wochen, wo ganz viele tolle Sachen entstanden sind. Manchmal geht es ruckzuck und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, bis man einen Song hat.
Gibt es spezielle Musik, die dich inspiriert zum Songwriting, wo du einiges rausnehmen kannst, oder ist das auch immer ganz unterschiedlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Ich bin jetzt zum Beispiel ein gar nicht stilistischer Mensch. Also ich kann vom deutschen Schlager über die härteste Heavy-Musik und alles Mögliche hören, wenn es mir gefällt. Also wenn es gut ist, sage ich immer. Es gibt natürlich überall und so, aber ich höre also genauso mal ein Lied von der Nana Muscuri, wo mich beeinflusst, wie, was weiß ich, von Metallica. Also da bin ich ganz offen.
Also breit aufgestellt.
Ja, ja.
Das musst du ja auch dann auch in der Band, denke ich mal. Und wie ist es denn mit den Instrumenten? Gibt es da irgendwie ein Instrument, was du bevorzugst, oder sind die alle auf einem Level? Also hast du da ein Lieblingsinstrument, was du spielst, oder kann man das nicht sagen?
Ja, doch, kann man schon sagen. Also mein wichtigstes Instrument, sage ich immer, und was ich auch am besten kann, ist Schlagzeug. Und dann gleich auf die Handpan und dann kommt eigentlich alles andere so hinterher. Also Schlagzeug und Handpan geben sich nichts. Die sind meine Favoriten und alles andere mache ich halt so zum Spaß noch.
Gut, dann hören wir doch noch mal was auf dem zweitliebsten Instrument, der Handpan. Wolltest du noch kurz was sagen zum Stück?
Nee, ich habe ja gesagt, das Ding heißt Indian Tabla und ist aus meiner ersten Generation, aus meiner 14-tägigen Phase.
Okay. Dann kommt die erste Generation. So, das war die erste Generation und nicht Star Trek, sondern Asha-Re. Bleiben wir kurz noch beim Namen. Asha-Re, hat das irgendwie eine Bedeutung? Du hast ja den Namen so in deiner ESO-Phase, wie du gesagt hast, gegeben.
Ja, ja, der wurde mir gegeben, gechannelt. Also alle, wo sich mit Esoterik auskennen, die wissen jetzt wahrscheinlich, was ich meine. Was man davon zu halten hat, da kann sich jeder sein eigenes Ding drauf bilden. Er wurde mir so quasi gechannelt, das wäre mein Seelenname. Und als ich dann irgendwann, ein paar Jahre später, geschnallt habe, dass diese ESO-Szene nur eins im Sinn hat, dass jeder seine Taschen irgendwie vollstopft. Ja, dann habe ich da relativ radikal mit gebrochen, aber diesen Namen habe ich dann mitgenommen und so quasi beibehalten.
Also so mit den Werten, die diese Szene vertritt, gebrochen, aber den Namen noch genommen und die Musik eigentlich auch noch behalten.
Nein, nicht mit den Werten gebrochen, das stimmt nicht. Mit den Werten bin ich eigentlich heute noch total konform, mit der Art und Weise, wie die Leute versuchen, das an Mann zu bringen. Also ich sag mal 80% Scharlatane und nur 20% wirklich Leute, die es ehrlich meinen. Das ist halt, muss man abwägen. Also die Werte, denen bin ich noch genauso offen wie früher. Bloß nicht mehr dieser Szene und diesen Leuten.
Gut, dann hören wir noch mal wieder ein Stück vom Band. Und diesmal ist es Ugalala. Das war Ugalala von Asha-Re. Und ihr hört immer noch das Lokalmagazin hier in der zweiten Stunde mit unserem Gast. Und es geht auch gleich nahtlos weiter mit Musik. Wieder was auf der Handpan auf die Ohren für euch. Erste Generation. Ein Lied aus der ersten Generation der Handpan. Und Olli legt los. Das war Asha-Re mit einem Handpan-Song aus der ersten Generation. Worüber könnten wir noch sprechen?
Ja, gerade dieser Song, der heißt Battle Hymn. Und weil du vorhin gefragt hast, wie so Lieder entstehen, das ist jetzt ein Song, wo ich relativ viel meine Vergangenheit eingearbeitet habe. Also sprich Misserfolge, Erfolge. Und das ganze Zeug, was man halt in so einem Leben erlebt, habe ich in dem Song reingearbeitet.
Wie übst du? Kann man sich das vorstellen? Also du hast ja verschiedene Instrumente und hast ja jetzt keinen Unterricht mehr. Und es ist ja auch so, dass du die schon beherrschst. Aber wie sieht das Üben aus? Nimm mir jetzt zum Beispiel das Schlagzeug. Übst du da immer nur die Stücke oder übst du mal verschiedene Schläge oder wie sieht das aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, da übe ich jetzt nicht mehr allzu viel. Da mache ich vielleicht einmal in der Woche noch. Während früher habe ich jeden Tag 4 Stunden geübt, 15 Jahre lang. Heute übe ich da nicht mehr so viel. Also das ist ganz unterschiedlich. Hauptsächlich übe ich heute noch meine Solis. Und wenn mir Ideen kommen, dann übe ich die. Aber in der Regel habe ich in meine Solis so relativ viel reingepackt. Und wenn ich die alle so durchübe, habe ich auch, sage ich mal, 80% von allem drin, was ich kann. Rein theoretisch kann man da ewig weiter üben. Das hört nie auf. Aber ja, ich muss halt irgendwann abwägen, lohnt sich der Aufwand zu dem, wie oft man auftritt und so.
Aber du übst schon hauptsächlich, wenn dann Schlagzeug momentan?
Nein, ich übe alles regelmäßig. Okay. Also ich habe da so ein rollierendes System. Ich übe einmal in der Woche Schlagzeug, dann übe ich einmal in der Woche noch Handpan dazu. In der nächsten Woche übe ich dann meistens Schlagzeug und dann übe ich Didgeridoo. Und dann übe ich Didgeridoo und Djembe gemeinsam und so, das rolliert immer so Ahne. Und so viel braucht man nicht immer üben, weil wenn man viel Straßenmusik macht, ist eigentlich auf der Straße das gleichzeitig ein gutes Übung. Und man kriegt sogar noch ein paar Groschen dafür. Also ist relativ cool.
So, wir haben jetzt den Olli gehört am Didgeridoo und mit der Handpan. Jetzt wollen wir natürlich auch mal ein bisschen was hören vom Schlagzeug. Da haben wir das Lied No Time auf der Card wohl hier. Und mal rein.
This is not the place for a change. That is what you say. You have no time. No hour, minute, no second. No hour, no minute, no second. To think about. I'm the core.
Das war No Time von Mission A, wo der Olli am Schlagzeug sich betätigt. Jetzt haben wir ihn schon mit sehr vielen Instrumenten hier gehört. Wie sieht's denn bei der Band aus? Wie schreibst du da deine Schlagzeugparts?
Da schreibe ich gar nichts. Die meisten Lieder, ich bin ja in die Band eingestiegen, die gab es schon. Und ich höre mir das halt an und fange an dazu zu spielen. Und das ergibt sich dann irgendwann, hört man, da ist das besser und das besser. Und die Lieder ergeben sich einfach. Das sind fertige Stücke und ich fange relativ am Anfang einfach an mitzuspielen. Und dann ergibt sich da mehr und mehr dazu. Und irgendwann hat man dann einen richtig guten Song.
Gut, dann wird's wieder Zeit für Live-Musik. Wieder ein Stück auf der Handpan, jetzt aus der neuesten Generation, glaube ich. Und
zweite, aber wir können auch neueste Generation.
Ja, wie du willst.
Kannst du die. Machen wir jetzt mal eins aus der zweiten Generation. Das ist auch cool, das heißt Paradise.
Okay, das Paradies an der Handpan. Ihr hört immer noch das Lokalmagazin in der zweiten Stunde mit einer weiteren Performance von Acharé an der Handpan. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem, was denn bei einem Konzert du rüber transportieren möchtest. Was möchtest du mit deiner Musik bei den Zuschauern erwecken? Das sollen die irgendwie, mit welchem Gefühl sollen die aus so einem Konzert, was du gibst, herausgehen? Oder hast du dir da noch keine Gedanken?
Oh doch, da gibt es mehrere Ansätze. Ursprünglich, nach meiner großen ESO-Zeit, wollte ich den Menschen mit meiner Musik Gott ein bisschen näher bringen. Aber meine Erfahrung ist, also der Großteil der Menschen hat da null Interesse dran. Und heute sind meine Konzerte kleine, also für mich kleine Kunstwerke, weil sie bestehen aus Handpan, aus Didgeridoo. Ich habe auch Schlagzeug mit auf der Bühne. je nachdem, spiele ich bis zu 3-4 Schlagzeug-Solos. Also man denkt oft, das wäre vielleicht ein bisschen eintönig, aber meine Konzerte sind unheimlich vielseitig und kurzweilig. Also es ist meistens Standing Ovations und die Leute sind total begeistert, weil sie unheimlich vielseitig sind. Das denkt man im ersten Augenblick nicht, aber es ist so.
Ich muss gleich nochmal suchen, vielleicht finden wir noch irgendwo ein Schlagzeug-Solo. Werde ich nochmal die Festplatte durchsuchen, weil da gibt es ja ein ganz nettes, aber
ja, genau. Ich habe einmal auf Band aufgenommen, wie heißt das Ding?
Ja, bei Mindhouse haben wir doch ein Schlagzeug-Solo.
Ach, das meinst du. Ja, das ist ja, das ist okay. Ein Rock-Solo. Ich habe eigentlich ein anderes gedacht. Latin heißt das Ding, da sind so ein bisschen Latin-Einflüsse mit drin. Aber ich glaube, das finden wir hier auf eurer Festplatte nicht.
Ich versuche nochmal die Archive zu durchsuchen.
Ich würde dann gleich nochmal ein Lied.
Nochmal auf der Handpan 1?
Ja, auf der Handpan 1 der neuesten Generation, das heißt Glory of Mercy.
Gut, und weiter geht's. Ascheri auf dem Didgeridoo, und das ist Musik, die dann eher doch zur Meditation geeignet ist, um das innere Ich zu finden.
Ja, genau. Dieses Stück ist ein reines Meditationsstück. Und also wenn man in die Stille geht, ist dieses Stück dafür gedacht, es führt einen in die Stille. Weil es gibt auch jetzt Meditationen, also so Fünf-Rhythmen-Tanz, wenn das jemand einem sagt, da spielt man wieder ganz andere Stücke. Und das ist jetzt so eins, wo einen in die Stille führt mit der Zeit.
Gut, die Sendung neigt sich langsam dem Ende. Bevor wir zum Schluss noch eine weitere Live-Performance hören, würde ich dich noch gerne nach deinen zukünftigen musikalischen Plänen befragen. Also jetzt ist die Zeit reif für Werbung, die es ja eigentlich nicht bei uns gibt, weil wir kein kommerzielles Radio sind.
Oh Gott, ich bin da ganz weltoffen. Ich hoffe, dass mit der Band mal ein bisschen vorwärts geht, weil das Potenzial wäre da. Man muss mal irgendwie richtig durchstarten. Und dann halt mit meinen Sachen, da mache ich halt meine Straßenmusik und daraus ergeben sich manchmal Gigs, die mache ich dann auch, die relativ viel Begeisterung auslösen. Sonst habe ich eigentlich keine großen Zukunftspläne. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich das alles relativ gelassen und locker sehe. Ja, was man noch sagen muss, was ich sehr schade finde, ist gerade veranstaltungstechnisch, dass, ja, wenn man so sich an so Veranstalter wendet, die wollen immer nur die 10.000. Coverband, die nochmal die gleichen Lieder covert wie die 5.000 und 9.000 davor. Und ich merke es ja immer, wenn ich so wo spiele, wie begeistert die Leute sind und die Veranstalter so quasi, das wollen die Leute nicht hören, das ist nichts. Also die Veranstalter hier in unserer Gegend, die sind so daneben, dass sie eigentlich die Leute für kulturlos halten und immer meinen, die wollen immer nur den gleichen Preis seit 30 Jahren hören. Es ist traurig, finde ich.
Also, liebe Veranstalter im Lande, lasst euch das eine Lehre sein. Ändert eure Meinung. So, der Aufruf dazu jetzt nochmal von mir verstärkt. Wir hören noch ein letztes Stück auf der Handpan. Sagt noch kurz was dazu.
Ich gucke gerade, welches ich spiele, aber ich habe mich entschlossen, eines wieder der neueren Generation zu spielen und das heißt Bells of Holy Spirit.
Okay, dann bedanken wir uns schon mal hier für den Besuch von Ascheri. Wünschen wir ihm für seinen Werdegang alles Gute. Und das war das Lokalmagazin am Freitagmorgen. Und alle Beiträge, die heute gespielt wurden, könnt ihr natürlich auch auf www.wüstewelle.de nachhören und nachlesen. Wir hören uns wieder am Montag um 10 Uhr. Und hier zum Abschluss nochmal Ascheri.